ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Sie unterrichten ja auch Leute, die an der Uni Lehramt studieren und dann eben auch in den Fächern Philosophie. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie man Ethik, wie man Philosophie, aber eben vor allem praktische Philosophie, Ethik lehren kann. Es ist ja doch ein Fach in der Schule, was alle irgendwie durchlaufen. Man kann sich fragen, sollte es ein Pflichtfach sein? Man kann sich ja aktuell entscheiden, gerade in Sachsen, Ethik oder Religion. Aber ich frage mich so ein bisschen, wie lehrt man richtiges Handeln oder moralisch richtiges Handeln, weil es ja doch irgendwie individuell ist und jeder sich sicher irgendwann fehlverhält. Wie kann guter Ethikunterricht aussehen?
Okay, also ich muss dazu sagen, dass ich nicht lehre, was richtiges und was falsches Handeln ist, sondern wir schauen uns an, welche Begründungen gibt es für Prinzipien, die uns erklären sollen, was richtiges und was falsches Handeln ist. Also gibt da tatsächlich eine Anekdote, dass die Ethiker nicht die besseren Menschen sind. Also es gab eine Studie, in der geschaut wurde, wer so die längste Versäumniszeit bei der Rückgabe von Universitätsbüchern hat. Und da kam heraus, dass das tatsächlich die praktischen Philosophen sind, die am längsten über dem Abgabedatum liegen. Also zwar nicht in Dresden, wahrscheinlich in Amerika irgendwo. Aber damit sieht man, dass wenn man Ethik studiert, wird man kein besserer Mensch. Wie wir das also im Seminar angehen, ist häufig, dass wir mit einem moralischen Problem konfrontiert sind. Also ich unterrichte sehr viel die angewandte Ethik, unter anderem die Kriegsethik mit Fragen danach, was ist der gerechte Krieg? Und dann schauen wir uns an, also meistens ist es auf Textgrundlage, dass ein Autor schlägt ein moralisches Prinzip vor, zum Beispiel, es ist nicht gerechtfertigt, einen aussichtslosen Krieg zu führen, unabhängig davon, wie gut das Ziel also ist. Also zum Beispiel ein Land möchte sich selbst verteidigen, hat aber keine Aussicht darauf, den Krieg zu führen, darf dieses Land diesen Krieg trotzdem führen. Und dann schauen wir uns die Argumente an, wir schauen uns an, was sind da die empirischen Annahmen, die dem Argument zugrunde liegen? Was sind die moralischen Annahmen? Sind diese moralischen Annahmen plausibel? Vor allen Dingen auch, wenn wir versuchen, sie zu verallgemeinern oder auf andere Kontexte zu übertragen. Also da bei der Analyse von moralischen Argumenten geht es sehr viel um die Rationalität, um Kohärenz. Also finden sich Widersprüche, wenn wir dieses Argument auf einen konkreten Fall anwenden, wenn wir es verallgemeinern, auf andere Fälle übertragen. Solcherlei Fragen stellen wir uns. Also wir schauen uns die Moralvorstellungen an, die Argumente, die bestimmte moralische Prinzipien stützen und fragen uns, stimmen die Prämissen, folgt die Konklusion aus den Prämissen. So in etwa geht es vonstatten, aber ich lehre die Studierenden nicht, was richtig und was falsch ist, sondern leite sie eher hoffentlich zum kritischen Denken an.
Darf ich dazu was sagen? Weil mich die Frage auch reizt. Also zum einen war ich auch eine schöne Anekdote. Also Theologie und Philosophie stehen ja immer in einem latenten Konkurrenzverhältnis, weil es Alternativfächer sind. Also die kommen nicht hintereinander sequenziell oder so, sondern es ist wirklich eine harte Entscheidung und es ist eine ganz freundschaftliche Konkurrenz. Aber wir haben natürlich auch einen Preis, in dem nicht ethisch Verhalten vorzuweisen. Von der Theologie sagt man nämlich, dass es die Abteilung in der Bibliothek ist, wo die meisten Bücher verstellt sind, was ja noch ein bisschen perfider ist, als sie zu spät abzugeben. Also da meine ich, haben wir ein bisschen die Nase vorne. Wir haben aber auch einen ganz anderen Ansatz, wenn es darum geht, ethische Kompetenz zu vermitteln. Denn die kognitive Reflexion oder das Verstehen und das Durchgehen von Fallbeispielen kommt bei uns auch vor. Daneben ist aber ganz zentral die Frage, wer ist eigentlich der Mensch und was macht ihn aus? Und die Frage, in welcher Beziehung steht er zu einem größer Gedachten oder damit auch zu anderen Menschen und zur Schöpfung? Und das mag man glaubend oder nicht glaubend begegnen, diesen ganzen Aussagen. Aber was, glaube ich, eine zentrale Beobachtung ist, die uns übrigens auch in der Gegenwart helfen würde, ist uns wieder mehr in Beziehungen wahrzunehmen. Also wir neigen alle dazu, im Moment nicht so sehr auf der Ebene von Ethik, die ja deutlich offener ist, sondern wirklich in Moralsystemen uns zu bewegen. Und dann wissen wir auch immer ganz schnell, wer nicht recht hat oder was falsch ist oder welcher Gruppe wir zugehören und welcher nicht. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es wieder gelingt, so ein bisschen zurückzutreten hinter diese Systeme und mehr auf Beziehung zu setzen. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, Ethik nochmal anders zu lehren oder anders zu denken.
Wie ist es denn in der Schule? Also wir haben jetzt gesagt, okay, an der Uni, man schaut sich Textbeispiele an, geht die durch. Das ist ja was, was, ich glaube, in der ungefähr 5. Klasse fängt man ja an, wirklich mit nochmal Ethikunterricht da auch vertiefend. Wie begegnet man da 10-Jährigen? Da setzt man sich ja wahrscheinlich nicht an einen Text von Kant und geht den dann durch.
Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich nicht die Fachdidaktik vermittle, sondern ich schaue mir eben die Kant-Texte an mit den Studierenden.
Ich kann es probieren. Also zum einen, weil ich selber in der Schule war in dieser Altersgruppe und 3 Kinder habe. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die doch da schon von sich aus mitbringen. Und ich glaube auch das unterstützt nochmal, was ich gerade gesagt habe. Ist eine Aufgabe zu hören, wie urteilen die eigentlich und nicht vorstellen, wir haben natürlich Theorien dazu, wie sind moralische Urteile in bestimmten Alter, denn das ist auch etwas, was sich entwickelt, parallel zu kognitiven Verstehensmöglichkeiten, aber auch wirklich zu hören, was die selbst an Gerechtigkeitsvorstellungen bringen und die finden in ihrem Leben Beispiele und man muss, glaube ich, das so wäre ein Vermittlungsprozess zu arrangieren, erstmal Erfahrungen einsammeln, die Erfahrungen dann so verlangsamen und strukturieren, dass wir auch zu mehreren drüber sprechen können, dass es nicht nur niedliche anekdotische Erzählungen und Einzelepisoden sind, sondern dass wir auch Kindern helfen, das auf einer Metaebene zu betrachten und im Verhältnis zu anderen zu betrachten. Und ganz ergiebig sind immer Geschichten. Also Menschen denken in Geschichten, sie erzählen in Geschichten. Da gelingt auch Distanzierung und damit auch mal leichter ein Perspektivwechsel. Als Religionslehrerin kann ich da natürlich super auf Gleichnisse und Sonstiges zurückgreifen. Aber ich finde auch Literatur. Es gibt großartige Kinderbücher, Jugendbücher, Erwachsenenbücher, die man in Auszügen oder in zentralen Stellen nutzen kann, um dann darüber zu sprechen.
Als Religionslehrerin sind Sie da wahrscheinlich ein bisschen gebiased. Aber es gibt ja immer wieder Debatten darüber, sollte es Religionsunterricht geben oder sollten alle Kinder, egal welcher Glaubensgemeinschaft sie angehören, pauschal Ethikunterricht besuchen. Wie stehen Sie denn dazu?
Lass mal gucken, ob jemand hier von der Kirche da ist. Ich bin ja auch damit berufen. Nee, das kann ich sehr selbstbewusst vertreten. Ich bin der Meinung, dass der konfessionelle Religionsunterricht langfristig uns keinen guten Dienst leistet. Ich bin aber auch der Meinung, dass es ein rein rational wissenschaftlich argumentierender Unterricht uns vielleicht auch eng macht. Denn Religion als ein globales Phänomen ist am Wachsen. Und wenn wir verlernen, darüber nachzudenken, oder auch nur eine Wahrnehmung dafür zu haben, die nicht nur sezierend und von außen, als Christ feiert man Weihnachten und als Jude hat man die Menorah im Fenster stehen. Wenn wir mehr als das wollen, dann braucht es, glaube ich, schon auch Standpunkte. Und dann ist manchmal eine Standortgebundenheit als ein Exempel, nicht als ein Übernahmeangebot, sondern als ein Exempel hilfreich. Trotzdem, wenn Sie mich fragen würde, wäre ich Fan des Hamburger Modells, wo alle zusammen in einem Unterricht sind und in wechselnden Profilen unterrichtet wird. Das kann mal ein jüdischer Lehrer sein oder christlich oder natürlich auch philosophisch säkular. Und dann beginnt der Verständigungsprozess.
Ich habe ja immer den besonderen Vorteil, dass ich mich so zwischen den Reihen bewegen kann und ein bisschen das Ohr an den Leuten haben und so ein paar Fragen zusammenstellen kann, die ich dann mit reinbringe in die Diskussion. Und zwar ganz konkret: Wie werden ethische Maßstäbe gemeinsam im OP-Team besprochen bzw. umgesetzt? Kann da jeder sich beteiligen an der Diskussion? Wer führt da die Diskussionsleitung und wie fix muss das auf alle Fälle gehen?
Die ethische Diskussion findet eigentlich nicht im OP statt, sondern die ethische Diskussion muss bei jeder medizinischen Handlung im Zusammenhang mit dem Patienten stattfinden. Der muss entscheiden, was mit ihm passiert. Ich kann doch nicht einfach sagen, für den Patienten ist jetzt das und das, diese Operation das Beste, sondern ich muss ihm erklären, die Operation hat dieses Therapieziel, das können Sie damit erreichen. Sie werden damit nicht nur 8 Monate älter, sondern 2 Jahre vielleicht älter an Lebenserwartung, werden diese 2 Jahre aber zu 2/3 in der Reha verbringen. Das muss jeder für sich selber entscheiden letzten Endes. Und ich habe nur die Aufgabe als Mediziner in der Situation, dem Patienten klarzumachen, was erwartet ihn, wenn ich bestimmte Dinge mit ihm tue.
Aber eine Entscheidung kann ja nur derjenige treffen, der weiß, worüber er sich unterhält und was er entscheidet.
Das ist meine Aufgabe als Mediziner. Ich muss den Patienten so weit bringen, dass er versteht, was ich mit ihm mache. Und das können wir. Das ist wirklich möglich. Das Verstehen dessen, was ich mit ihm anrichte, ist ganz, ganz fundamental, dass ich überhaupt das Recht habe, etwas zu tun. Wenn ich ihn nicht aufkläre und ich mache etwas mit ihm und er sagt hinterher, Moment, der hat mir doch überhaupt nicht gesagt, was ich für Nebenwirkungen hat, hat er voll und ganz Recht und wird auch von jedem Juristen letzten Endes das Recht bekommen, zu sagen, ich will Schadensersatz. Er muss verstehen und er muss entscheiden. Das kann ich nicht für ihn tun.
Am Anfang haben wir gesagt, das ist so immer so eine Debatte zwischen richtig und falsch. Wie findet man im Alltag so einen Algorithmus vielleicht, um zu definieren, ist das jetzt eine richtige Meinung, ist das eine falsche Meinung, ist das eine Meinung, der ich vertrauen kann, ist das eine Meinung, der ich weniger vertrauen sollte?
Zum einen, das hatte ich ja schon angesprochen, wenn wir überlegen, ob unsere eigenen Entscheidungen richtig oder falsch sind, dann können wir überlegen, ob der Entscheidung, der ich folge oder der Maxime oder der Entscheidungsregel, der ich folge, ob die verallgemeinerbar ist. Also ob ich wollen kann, dass auch andere mir gegenüber zum Beispiel so handeln, ob ich mir vorstellen kann, dass alle, die von meiner Entscheidung betroffen sind, diese Entscheidung verstehen können, nachvollziehen und als gerecht empfinden können. Und da hilft zum Beispiel diese Vorstellung, dass wir uns hinter einem Schleier des Nichtwissens befinden. Also dass wir eben versuchen herauszufinden, was die Entscheidung bedeuten würde für alle, die betroffen sind und was alle Betroffenen wünschen würden, wenn man diese Entscheidung trifft.
Was würde Kant sagen, wenn ich sagen würde, Erdbeer ist für alle?
Dann würde Kant vielleicht fragen, da steckt ja zum Beispiel eine Kostenfrage dahinter oder auch eine Geschmacksfrage. Also würde überhaupt jeder Erdbeereis haben wollen? Wer bezahlt das Erdbeereis? Also das ist vielleicht dann eine Problematik, wenn wir sagen, okay, es gibt Erdbeereis für alle, aber dann gibt es die Leute, die eigentlich Schokoladeneis bevorzugen. Wie gehen wir mit denen um? Ist das nicht dann eine Regel, die die Schokoliebhaber benachteiligen würde und nur zum Vorteil der Erdbeerliebhaber ist? Also da müssen wir uns dann wieder fragen, wie verschiedene Gruppen in der Gesellschaft von dieser Entscheidung betroffen wären, ob wir manche Leute benachteiligen, andere bevorteiligen. Wie finden wir da Kompromisse, dass alle zufrieden sein können?
Und hat er die Nebenwirkungen bedacht?
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, die Nebenwirkungen des Erdbeereises, dass plötzlich alle Menschen Übergewicht haben und dass sie dann plötzlich Herzinfarkte kriegen, Schlaganfälle und dergleichen. Die Nebenwirkungen müssen ihm doch auch bekannt sein.
Ja, da darf ich vielleicht noch die Theorie zu dieser sehr klugen Überlegung anbieten. Man kann nämlich Ethik von der Absicht deontologisch betrachten. Man kann sie aber auch konsequenzialistisch, indem man das Ergebnis und die Folgen betrachtet. Und man kann sich das wirklich vorstellen wie so ein Spotlight. Möchte ich die Absicht zum Ausgangspunkt meines Urteils machen oder möchte ich das Resultat oder vielleicht sogar schwerpunktmäßig die Folgen betrachten? Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und bei dem Eisbeispiel würde ich auch in Anbetracht unserer ohnehin schon adipösen und diabetesgefährdeten Gesellschaft dafür plädieren, dass wir über die Konsequenzen nachdenken und Kant ausnahmsweise mal sogar im Kantjahr außen vor lassen.
Das ist sehr schön, dass die Religionslehrerin darauf geantwortet hat, weil eine weitere Frage wäre gewesen, was kann Religion der heutigen Ethikdiskussion beisteuern?
Ja, also da muss ich mich jetzt tatsächlich mal so richtig als Theologin outen und positionieren. Ich glaube, das lässt sich aber auch säkular verbinden mit solchen Grundsätzen wie Menschenwürde. Ich glaube, es gibt ein paar ganz große Prinzipien, die für uns wie ein Standbein noch immer gelten können, an denen entlang wir drüber nachdenken und Religion, das ist vielleicht nicht mehr explizit Religion, aber das ist genau diese Tiefenstruktur, von der ich vorhin sprach. Und die hat für mich nach wie vor einen großen Wert. Weiter kann sie natürlich, Religion ist immer, hat immer noch kompensatorische Kraft. Also sie kann immer noch in Krisen unterstützend wirken und begleiten. Das ist vielleicht auch nicht zu unterschätzen, da eben viele Entscheidungssituationen potenziell auch Krisensituationen sein können.
selbstbestimmtes Lebensende. Der Bundestag diskutiert schon längere Zeit über ein Gesetz dazu. Ich denke, schreibt die Zuhörerin, ich denke, meine dort gewählte Parteiperson kann nicht wissen, welche Position der Einzelne dazu hat. Wie ist Ihre Meinung? Solche Themen per Volksentscheid, könnte das helfen?
Also das ist mit Sicherheit nicht meine Kernkompetenz in diesem Falle. Das ist eine politische Grundlagenfrage. Politiker an sich, muss ich für mich persönlich manchmal sagen, sollten Demütiger sein. Das sind meine Vertreter oder die Vertreter von Ihnen. Und oft werden da Meinungen aufoktroyiert, die von bestimmten Richtungen manipuliert werden, die ich nicht für gut halte. Sprichwort Lobbyismus oder dergleichen. Und die Frage, ob der einzelne Politiker meine Meinung wirklich wissen muss, ist von der Sicht des Fragenden aber auch ein bisschen egoistisch, weil er dann in dem Moment davon ausgeht, dass sein Wille seine Meinung entsprechend vertreten und auch zum konkreten Ausdruck gebracht werden muss. Er muss das versuchen, in einen etwas größeren Konsens zu stellen und in diesem größeren Konsens zur Diskussion. Niemand kann davon ausgehen, dass seine Meinung die einzig richtige ist.
Wir zeichnen ja hier immer einen Podcast auf. You Ask, We Explain. Unter dieser Flagge läuft das so ein bisschen. Und es gibt eine Folge, keine Zeit zum Sterben. Und da geht es genau darum, inwieweit wir uns das Recht nehmen, Leben zu verlängern, Leben zu beenden, ab welcher Situation wir darüber nachdenken und wie wir damit umgehen. You Ask, We Explain, Werbeblock in eigener Sache. Nichtsdestotrotz komme ich mit einer letzten Frage, und die ist jetzt die ist groß. Was ist eigentlich Kultur? So, jetzt nicht nur dicke Backen, das kann man im Podcast.
Dafür haben wir die Theoretiker.
Das kann man im Podcast nicht hören.
Ich kann es probieren, aber ich bitte dann um Ergänzung. Ich glaube, Kultur ist die Verfestigung oder Manifestation von Verhaltensweisen, von auch Artefakten, also wirklich ansehbaren, von wirklich tiefen Wahrheiten, auf die wir uns verständigt haben und die wir im wahrsten Sinne des Wortes haben irgendwie echt sichtbar, greifbar als manifeste Handlungen, Handlungsmuster, Urteilsmuster, Rituale, Traditionen, aber auch architektonische und infrastrukturelle Gegebenheiten gebunden haben. Und natürlich steht vor Kultur ein ziemlich langer Verständigungsprozess. Und deswegen hat sie eine ganz wichtige Funktion, weil sie natürlich damit uns auch immer wieder herausfordert, uns dazu zu verhalten, weil sie aus anderen Zeiten kommt, weil sie in andere Zeiten strebt und damit für uns eine ganz enorme Funktion hat.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain. Und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.